Sehr, sehr gut. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Kathi Nickel. Ich bin...
Hallo!
Ich habe die Ehre, im ältesten Team der Jesusgemeinde zu sein. Und das schon seit fast 10 Jahren. Und es ist ein Genuss. Und darf heute Abend predigen. Und das Thema heute Abend ist Jesus und die Erfüllung der Prophetien, der messianischen Prophetien im Alten Testament. Und es geht also um die Frage nach der Wahrheit um die Person Jesus Christus. Und da genauso auch Jesus und Verstand. Wie passt das zusammen? Und ich will euch am Anfang will ich euch was erzählen. Ich habe, als ich hier in Dresden angefangen habe zu studieren, vor einer ganzen Weile, ich habe Erziehungswissenschaften und Sozialpädagogik studiert an der Uni und bin ganz frisch aus Chemnitz hergekommen und war geflasht von der Stadt und habe unheimlich gerne gelesen. Und da ist mir ein Buch in die Finger gekommen und das heißt Das Markus-Komplott von Paul Meyer. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das von euch kennt. Kennt das irgendjemand? Mal Kopf schütteln oder nicken? Okay, es ist ein krass, gigantisch lesenswertes Buch, einfach, weil es es geht um die Geschichte, dass was passiert mit der Welt, was passiert mit der Gesellschaft, was passiert mit der Geschichte, mit der Kirche, wenn plötzlich die Überreste Jesu in einem Grab gefunden werden. Drama, Drama. Die Journalisten stehen Kopf. Der Vatikan versucht, alles zu verschleiern. Die Kirche versucht noch irgendwie irgendwas zu retten und versucht sich schon darauf vorzubereiten, okay, wenn das jetzt ans Licht kommt, wie können wir denn noch den Glauben wenigstens wieder aufbauen irgendwie und die Überreste da noch wenigstens retten? Und es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Buch. Und es ist eigentlich das Buch gewesen, wo ich nicht, ich konnte es nicht ablegen. Ich bin gelaufen, ich habe es in der Uni gelesen, während der Vorlesung. Ich habe es im Bus gelesen, habe nur mal geguckt, dass ich noch den Tritt rausschaffe und bin dann wirklich weitergelaufen. Und es gab diese eine Szene, wo ich gelaufen bin und noch rechtzeitig, weil ich den Schatten bemerkt habe, vom Haltestellenmast noch davor stehen geblieben bin. Also es ist wirklich, es ist irre spannend. Und es ist so ähnlich, und es ist 1995 geschrieben worden, also es ist lange vor Sakrileg und Dan Brown geschrieben worden, aber die gleiche Thematik. Und es ist so, dass diese Brisanz, diese Thematik der, was ist die Wahrheit um die Person Jesus, das ist so aktuell, das hört nie auf, aktuell zu sein. Und es geht immer um die Wahrheit. Und es ist keine Frage, dass es so ein Aufsehen erregt hat mit Dan Brown und immer noch erregt. Und das ist jetzt meine Frage, in die ich euch gerne mit hineinnehmen möchte. Wer ist dieser Jesus? Wer ist es? Und ich denke, ihr seid da nicht ganz, ganz neu in diesem Feld. Ich denke, ihr kennt einiges von Jesus. Und dann könnt ihr vielleicht mit mir übereinstimmen, wenn ich sage, auf der einen Seite haben wir also Jesus und wir haben seine Lehren, die eine Tiefe haben und die eine Nüchternheit haben, wo selbst Gegner sagen, ich habe eigentlich nichts gegen die christliche Ethik. Da ist jede Menge moralische Wahrheit. Habe ich nichts dagegen. Absolut okay. Und auf der anderen Seite haben wir aber die theologischen Aussagen Jesu. Nämlich, dass er von sich behauptet, dass er der Sohn Gottes ist. Auf der einen Seite die Wahrheiten, die Moral. Und auf der anderen Seite der Anspruch. Und es passt für den Menschen nicht zusammen. Das passt einfach nicht. Die Jesus nicht persönlich kennengelernt haben, das passt nicht, das geht nicht. Und das macht also diesen Konflikt aus. Welches Recht hat dieser Mensch, Jesus, das von sich zu behaupten? Welches Recht hat er? Und jetzt lasst uns das mal angucken. Wenn wir zum Beispiel die Szene nehmen aus der Bibel, die letztendlich zur Kreuzigung Jesu geführt hat. Die kennt ihr. Jesus steht vor dem Hohen Rat, steht vor dem Hohepriester und der Hohepriester fragt ihn, und das lese ich euch vor. Das steht in Matthäus 26, 63, 64. Er sagt, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Und da hört er nicht auf, der setzt noch einen drauf. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen von den Wolken des Himmels. Und das, was dann passiert, ich meine, die Worte, die er hier gesagt hat, die sind, das ist Blasphemie. Für den Hohepriester war das klar. Das ist Gotteslästerung. Der zerreißt seine Kleider, der sagt, ihr habt's gehört, wir brauchen keine Zeugenvernehmungen mehr zu machen. Das war's. Der Mann ist tot. Der hat Gott gelästert. Ist ja klar. Und dieser Anspruch, der Sohn Gottes zu sein, Gott selbst zu sein, das zieht sich durch die ganzen Evangelien. Das hat er manchmal sehr deutlich gesagt und manchmal auch wieder ein bisschen zurückhaltend. Und der Grund war oft der, dass er natürlich die jüdische Kultur kannte. Er wusste, wenn er das immer sofort gleich sagt und vorne ran als allererstes benennt, dann hört keiner mehr auf die Botschaft. Dann hört ihm keiner mehr von den Juden zu und gerade die will er doch auch erreichen. Er ist gerade auch für das Volk Israel gekommen. Oder die andere Behauptung von ihm, wo er in Johannes 8, 58 sagt, ich bin aus Gott gezeugt, ehe Abraham war, bin ich. Und das ist kein Grammatikfehler. Ehe Gott war, ehe Abraham war, bin ich. Das ist mehr als nur diese begrenzte Existenz. Bevor Abraham geboren wurde, war er da und dann ist er halt bis zu dem Zeitpunkt von Johannes 8. Das bedeutet ewige Existenz. Und ich bin, auf Hebräisch heißt Yahweh. Ich bin, der ich bin. Das ist der Name Gottes. Also die Stelle, aus der ich das jetzt hier genommen habe, der Kontext ist der, dass er da gerade mit Juden diskutiert hat. Die wussten ganz genau, was er sagt. Die wussten ganz genau, dass er den Anspruch erhebt, ich bin Gott. Merkst du das? Und auch natürlich die Wunder. Die dürfen wir nicht außer Acht lassen. Und ich habe in meinem Studium, habe ich gelernt, dass das Verhalten, in Psychologie habe ich es gelernt, dass das Verhalten auf die Persönlichkeit schließt. Zurückfällt sozusagen. Also man kann vom Verhalten auf die Persönlichkeit schließen. Verstanden? Gut. Okay, naja. Schon lange her. Genau. Und wenn man jetzt die Wunder anguckt, zeigt es ja schon, dass er ein besonderer Mensch ist. Alles das, was er gemacht hat, was er getan hat, wie er sich verhalten hat. Aber das ist eigentlich nicht das, worum es geht. Nicht das, worum es ihm geht. Ihm geht es darum, wie er das deutet. Wie er das selber deutet und das, was er dabei rüberbringt, nämlich, dass er derjenige ist, indem er die Wunder tut, dass er die Verheißungen Gottes erfüllt. Jedes Wunder ist eine erfüllte Verheißung Gottes. Er hat nichts anderes getan, als das, was er Gott hat sagen und tun, hören und sehen, umgesetzt. Verheißung, Umsetzung. Also ihr seht, ihr merkt, wir haben auf der einen Seite haben wir wirklich diese hohe Moral, die moralische Wahrheit und auch die Wunder. Also er war ein besonderer Mensch und auf der anderen Seite dieser Anspruch, der Sohn Gottes zu sein. Und falls das nicht wahr ist, dann lässt das wirklich nur auf einen Größenwahnsinnigen schließen, ganz eindeutig. Und um zu begründen, um zu beweisen, dass Jesus der Messias ist, haben sich die Jünger später immer auf zwei Tatsachen bewiesen. Und die eine Tatsache war die der Auferstehung und die andere, dass sich die messianischen Prophetien im Alten Testament erfüllt haben. Und dem wenden wir uns jetzt zu. Das ist das eigentliche Thema. Welche Verheißungen, welche Prophetien aus dem Alten Testament gibt es über Jesus und inwiefern erfüllen sie sich? Aber bevor ich euch ein paar davon vorstelle, weil es gibt ganz schön viele, möchte ich noch ein bisschen Basiswissen mitliefern. Basiswissen zum Alten Testament, Basiswissen zum Neuen Testament. Vielleicht wissen das einige von euch und vielleicht ist es auch neu. Die Schriften des Alten Testamentes wurden über eine Periode von ungefähr 1000 Jahren geschrieben. Die ältesten Teile wurden um die Zeit von Mose geschrieben, also ca. 1600 vor Christus. Und die jüngsten Schriftstücke, oder nicht die jüngsten, sondern die letzten Schriftstücke, die stammen aus einer Zeit von 420 vor Christus. Also für euer Verständnis ist das wichtig, ne? 420 vor Christus wurde das Alte Testament sozusagen abgeschlossen. Es liegen also 420 Jahre von diesen Prophetien bis zur Erfüllung in Jesus, in seiner Person, weil er geboren wurde. Das Neue Testament wurde zwischen 32 und 98 nach Christus geschrieben. und das muss ich jetzt ablesen, der ehemalige Leiter des Westdeutschen Instituts für Textforschung des Neuen Testamentes in Münster, Dr. Kurt, der hat gesagt, dass das Neue Testament durch rund 5300 Handschriften belegt ist. Und dass es dazu noch über 9000 Bibelzitate aus Schriften der Kirchenväter gibt und sonstigen weltlichen Literaturnachlässen. Also ein weites, breites Band an Quellen. Und nochmal muss ich euch ein bisschen um Geduld bitten, bis ich mit den Prophetien komme. Ich möchte nämlich noch einen Schritt vorher tun, nämlich zwei markante Vorwürfe, die immer gebracht werden, die sozusagen gegen diese Erfüllung der Prophetien sprechen, schon gleich mal angucken, behandeln, dass wir das schon mal gedacht haben, dass es euch nicht ablenkt, falls euch diese Idee kommt, und die ist durchaus möglich, dass das widerlegt werden kann, dass diese Vorwürfe widerlegt werden können. Und der erste Vorwurf ist der, dass die Prophetien zu Jesus im Alten Testament nachträglich eingefügt wurden. Ja, dass da so ein bisschen geschummelt wurde. Und da ist es so, da gibt es zwei Beweise oder zwei Tatsachen, die helfen zu belegen, dass das einfach nicht möglich ist. Das ist einmal, um ungefähr 285 vor Christus, also wieder lange vorher, gab es den Ägypterkönig, den Ptolemäus II. Philadelphus. Und er hat den Auftrag gegeben, das Alte Testament aus dem Hebräischen ins Griechische zu übersetzen. Und daran waren 72 jüdische Gelehrte beteiligt. Und die hatten überhaupt kein Interesse zu dem Zeitpunkt, 285 vor Christus, lange, lange, lange vorher. Die hatten kein Interesse daran, da irgendwelche messianischen Fälschungen einzufügen. Das war überhaupt nicht relevant. Und Nummer zwei ist, und das kennt ihr bestimmt, das sind die Schriftrollen, die gefunden wurden in Qumran am Toten Meer. Das habt ihr definitiv irgendwo gehört. Und da ist es so, das ist 1947 bis 56 passiert. Das waren 11 Höhlen. Und da hat man unter anderem das ganze Alte Testament hat man fast vollständig gefunden, bis auf das Buch Esther und unter anderem die Jesaja-Rolle komplett vollständig. Und da sind die meisten Prophetien enthalten. Und dann hat man gerade diese Rolle, diese Jesaja-Rolle, hat man untersuchen lassen in Zürich mit dieser C14-Methode, um datieren zu können, wann ungefähr ist es geschrieben worden und was sagt es aus über das Alte Testament, über die Beweiskraft oder die Wahrheitskraft, den Gehalt, den Echtheitsgehalt. Und das wurde auf 125 vor Christus datiert. Und jetzt, wenn ihr das ganze Bild nehmt, wenn ihr euch erinnert, ne, wir haben das Ende, also die Fertigstellung des Alten Testamentes, 420 vor Christus. Dann haben wir den Ägypterkönig, der da eine Übersetzung hat anfertigen lassen, 285. Und dann haben wir noch 125 vor Christus diese Übersetzung. Und man hat festgestellt, dass das wirklich gut übersetzt wurde mit minimalen Abweichungen, die nicht relevant sind. Also wirklich ein hoher Wahrheitsgehalt. Damit lässt sich also sagen, dass dieser Vorwurf eigentlich wirklich hinfällig ist. Und der zweite ist der, dass die Erfüllung reiner Zufall ist. Und da gibt es eine Methode, die ich in meinem Abitur absolut nicht gemocht habe. Und ich mich wirklich gefragt habe, wozu muss ich das lernen? Das ist die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Jetzt bin ich dankbar, dass es die gibt und dass damit unter anderem gezeigt werden kann, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass es ein Zufall ist, dass die sich erfüllen. Video ab.
Guten Tag. Wir wollen heute die Glaubwürdigkeit der Bibel unter die Lupe nehmen. Wir tun dies anhand von biblischen Prophetien. Prophetien sind Vorhersagen der Heiligen Schrift. Wenn sie sich zu einem späteren Zeitpunkt erfüllen, kann man daraus Rückschlüsse auf die göttliche Herkunft der Bibel ziehen. Werfen wir einmal einen Blick auf eine solche Vorhersage. Durch den Propheten Hesekiel kündigt die Bibel die Zerstörung der Metropole Tyros an. Weiter sagt die Bibel voraus, dass alle Trümmer der Stadt ins Wasser geschmissen werden. Das sagt die Bibel. Schauen wir in die Geschichte. Tyros wird tatsächlich zerstört, aber die Trümmer der Stadt bleiben liegen. Doch 2,5 Jahrhunderte später beginnt Alexander der Große seine Feldzüge. Er stößt auf eine Inselstadt nahe des zerstörten Tyros. Doch Alexanders Schiffsflotte reicht nicht aus, um sie einzunehmen. Und so entschließt er sich zu einem tollkühnen Plan. Er lässt alle Ruinen des alten Tyros mühsam ins Wasser schmeißen, um mit dem Schutt eine Verbindung zwischen Festland und Insel zu schaffen. So erfüllt sich auch die biblische Prophetie, dass Tyros Ruinen ins Wasser geschmissen werden. Wir finden in der Bibel 3268 Prophetien, die sich im Laufe der Zeit erfüllt haben. Aber noch keine Vorhersage hat sich jemals als falsch erwiesen. Okay, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich alle 3268 prophetischen Worte zufällig erfüllt haben? Nehmen wir einmal an, jede Prophetie hat eine Grundwahrscheinlichkeit von 50%. 50% Wahrscheinlichkeit, dass sich die Prophetie erfüllt und 50%, dass sie sich nicht erfüllt. Dabei lassen wir außer Acht, dass die Erfüllung der meisten Prophetien weitaus unwahrscheinlicher ist. Nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung potenzieren wir nun den Grundwahrscheinlichkeitsfaktor 0,5 mit der Anzahl der Prophetien. Wir multiplizieren also 0,5 mit 0,5 und das Ergebnis daraus wiederum mit 0,5 und das 3268 Mal. Das Ergebnis 1,7 mal 10 hoch minus 984 ist eine 0, mit 983 Nullen, ehe die 17 folgt. Das ist eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Doch stellen wir uns diese Wahrscheinlichkeit einmal bildlich vor. Wir schmeißen eine rote Ameise in eine Badewanne. Anschließend füllen wir sie komplett mit schwarzen Ameisen. Oh. Die Wahrscheinlichkeit, aus dieser Badewanne zufällig die rote Ameise zu ziehen, entspricht in etwa der Wahrscheinlichkeit, dass sich 25 biblische Prophezeiungen zufällig erfüllt haben. Um einen Gegenwert für unsere 3268 Vorhersagen zu bekommen, brauchen wir also noch mehr schwarze Ameisen. Deswegen überschütten wir nun ganz Portugal mit einer 5 Meter dicken Schicht von Ameisen. Die Wahrscheinlichkeit, irgendwo über Portugal abzuspringen und mit verbundenen Augen zufällig die einzige rote Ameise aus diesem Haufen zu ziehen, entspricht 1 zu 46 Trillionen. 1 zu 46 Trillionen ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich gerade einmal 65 Prophezeiungen zufällig erfüllt haben. Wir brauchen also noch mehr schwarze Ameisen.
Psst. Action.
Wir brauchen noch mehr schwarze Ameisen, absolut. Okay, also, es gibt 330 messianische Prophetien im Alten Testament. Über sogar 330. Und ich werde euch nur eine Auswahl natürlich vorstellen. Denn wenn ich diese 330 bringen würde, dann würden wir morgen früh noch sitzen und das im Schlaf, im Geiste ruhend aufnehmen wahrscheinlich. Genau, ich habe das in drei Kategorien unterteilt. Das war einfach für mich zur Hilfe. Die erste Kategorie ist die Herkunft Jesu, die zweite das öffentliche Auftreten und die dritte die Verurteilung, die Kreuzigung und die Auferstehung. Und dann habe ich 8 Prophetien in diese Unterteilung gestapelt. Und es ist so, dass es 7 Bereiche gibt, allgemein gesprochen jetzt, die konnte Jesus, also dieser Mensch Jesus, als er auf der Erde gelebt hat, nicht beeinflussen. Und das sind solche Bereiche wie der Geburtsort, ne, wo er geboren wurde. Da war er im Bauch, das konnte er nicht beeinflussen. Die Art der Empfängnis konnte er ebenfalls nicht beeinflussen. Das konnte vielleicht Gott, der Heilige Geist, aber es brauchte ja trotzdem noch Maria, die die Entscheidung trifft und Ja oder Nein sagt. Dann die Art des Todes konnte Jesus nicht beeinflussen. Die Reaktion der Menschen auf ihn im Allgemeinen. Das Durchbohren seiner Seite. Die Grablegung und die Auferstehung. Und genau diese Bereiche werde ich euch vorstellen. Und ich habe 8 Prophetien. Also, lasst uns anfangen. Und da habe ich jetzt dieses tolle Gerät. Ah, okay, ich sehe das nicht da, dann gucke ich auch mit nach da. Alles klar. Gut. Der Geburtsort, wie angekündigt. Die erste Stelle ist die Prophetie und ich werde immer so vorgehen, dass ich euch die Prophetie vorstelle und dann die Bestätigung im Neuen Testament und dann noch ein paar Informationen mit dazu gebe. Und ich hoffe einfach, dass ich euch damit ein Bild über Jesus malen kann. Dieses, ja, ich frage noch nicht vorher, aber sozusagen, dass ihr versteht, vielleicht ein bisschen mehr versteht, wer dieser Jesus ist. Also, die Prophetie zum Geburtsort. Bei Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein. Aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Also diese Omnipräsenz ist da auch schon verfasst. Und es ist so, dass es zwei Städte mit dem Namen Bethlehem gibt. Es gibt eine in jetzt muss ich nochmal nachgucken, dass ich es nicht falsch sage, in Galiläa und die andere in Judäa. Und die nannte man zur Unterscheidung Bethlehem Ephrata. Und da finden wir also die Bestätigung Matthäus 2, Vers 1. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, also Bethlehem Ephrata, in den Tagen Herodes des Königs und so weiter und so fort. Es ist also lange, lange Zeit vorher vorhergesagt worden, exakt in welcher Stadt Jesus geboren wird. Und es ist so, dass Josef und Maria das nicht einfach so entschieden haben. Wir sind halt schwanger, wir suchen uns eine neue Wohnung, uns gefällt der Ort, wo wir gerade wohnen nicht, da gehen wir halt nach Bethlehem. Sie war hochschwanger, das war der ungünstigste Zeitpunkt, den es gab. Und es ist ein riesengroßes Risiko gewesen, das sie auf sich genommen hat. Sie mussten es tun, weil die Volkszählung stattfand. Es war ein Befehl, sie konnten sich dem nicht widersetzen. Die zweite Prophetie, die Art der Empfängnis, finden wir in Jesaja 14, der Fundgrube der Prophetien. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Und die Bestätigung in Matthäus: All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau, Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war, und Josef gab ihm den Namen Jesus. Was mich verwirrt hat an der Stelle, vielleicht euch auch, vorher im Alten Testament sagt Gott, nennt ihn Immanuel. Und er wird Immanuel genannt werden. Was macht Josef? Wacht auf, das Kind wird geboren nach einer Zeit und er nennt ihn Jesus. Was soll das heißen? Warum passiert das jetzt? Warum nennt er ihn denn nicht einfach Immanuel? Das hätte das Ganze doch einfach gemacht und eindeutig, noch eindeutiger. Aber der Fakt ist der, dass Gott selbst und auch Jesus sehr viele Namen haben. Also es ist so, dass Namen sowas wie Zusprüche sind. Das, was den Namen, den ich einem Kind gebe, das war damals in der Kultur, in der Bedeutung, war das so, wenn ich ein Kind mit diesem Namen benenne und rufe, dann spreche ich das über ihm aus. Also der Name hatte Kraft, der Name hatte Wahrheit, der hatte Berufung. Das ist heute weniger so. Also wir suchen nach einer schönen Bedeutung von einem Namen, aber diese Kraft, diese Bedeutung, diese Berufung, das haben wir gar nicht mehr so im Blick. Aber das war damals mehr. Und es gibt, Jesus hat sehr viele Namen. Er ist der Erretter, er ist der Schöpfer, er ist der König. Und er ist Immanuel. Er ist der, Gott ist mit uns. Das ist die Bedeutung, Gott ist mit uns. Und Jesus hat die Bedeutung, Gott errettet. Und was Josef gemacht hat, ist, indem er seinen Sohn Jesus genannt hat, hat er damit gezeigt, dass in der Person Jesu Gott mit uns ist, der rettet. Also er hatte die Freiheit, das so zu machen und hat damit nicht dem Willen Gottes widersprochen. Als nächstes seine Wunder. Das ist der nächste Bereich, das ist das öffentliche Auftreten. Und da hat mich einfach fasziniert, wie lange vorher das schon so exakt angekündigt wurde, dass wirklich Hoffnung da ist, wenn Jesus kommt, wenn der Retter kommt, dass Heilungen passieren werden, dass die Ohren der Tauben geöffnet werden. Ihr könnt es selbst lesen und dass auch selbst die verirrten Geistes sind, eine Freisetzung erfahren können. Da ist Heilung in Jesus, im Namen Jesu. Und das ist passiert. Als Jesus lebte, ging er ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte, predigte und heilte alle Krankheiten und Gebrechen. Alle, die zu ihm gekommen sind und die das wollten, hat er geheilt. schauen wir uns die Reaktion der Menschen an. Was ich meine in Bezug auf Jesus ist, dass am Anfang war die Reaktion natürlich, er hat Aufsehen erregt. Leute sind ihm gefolgt. Sie hatten Hoffnung bekommen. Sie haben gemerkt, okay, jetzt in dieser Situation, die römischen Besatzungen, die Unterdrücker, da ist Hoffnung. Das ist vielleicht wirklich der Typ, der uns erretten soll. Und er zieht in Jerusalem ein und er wird als König gefeiert. Und plötzlich wendet sich das Blatt 180 Grad und es geht in die ganz andere Richtung. Und das war vorausgesagt. Die Menschen haben das so nicht gesehen, weil sie mit dem Offensichtlichen gerechnet haben und umgegangen sind. Sie haben die Tiefe dahinter nicht verstanden. Und doch ist sie wahr. Jesaja 53, wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde bestraft, damit wir Frieden haben. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich. Es sind ganz viele Zeugen sind aufgestanden und haben ein Zeug von ihm erzählt, was er gemacht haben soll, was überhaupt nicht stimmte. Er hat geschwiegen. Und dann ist das passiert, was wir kennen. Die Soldaten haben ihn genommen, haben ihn ausgezogen, haben ihn misshandelt, haben ihm eine Krone aus Dornen aufgesetzt und gaben ihm ein Rohr in seine Rechte. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verspotteten ihn und sie spien ihn an. Und sie nahmen das Rohr und schlugen ihm auf das Haupt und noch vieles mehr. Und sie führten ihn hin, um ihn zu kreuzigen. Und er hat es alles über sich ergehen lassen. Er hat keinen Laut von sich gegeben. Und weiter, und das fand ich sehr faszinierend. In Psalm 22 steht, sie haben, das hat Jesus selbst gesagt, David hat es aufgeschrieben, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Und was ihr wissen müsst an dem Punkt ist, dass die Kreuzigung, diese Art zu sterben oder diese Art zu töten, existierte damals noch nicht, zu der Zeit Jesajas. Das ist erst mit den Römern eingeführt worden. Die haben diese Art und Weise dann gut gefunden und den Christen besonders angehangen. Und sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, Golgatha, und kreuzigten ihn dort. Die Art des Todes, die Seite vom Speer durchbohrt, finden wir schon in Sacharja 12, Vers 10. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und auch dieser Fakt belegt, einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seine Seite. Und was ich interessant fand, ist, was ich dazu gefunden habe, ist, dass dieses Wort für durchbohren, ich kann es euch jetzt leider nicht sagen, wie es im Hebräischen heißt, aber dieses Wort für durchbohren und durchstechen erscheint nur 9-mal im Alten Testament. Und es meint, also meint 9-mal, meint es das Stechen mit dem Schwert, mit einem Speer. Und nur ein einziges Mal den stechenden Schmerz von Hunger. Also es ist wirklich das damit schon gemeint worden. Und das fasziniert. Und dann die Grablegung. In Jesaja 53, Vers 9 steht, man bestimmte sein Grab bei Übeltätern, aber bei einem Reichen ward es ihm zuteil nach seinem Tode. Und das konnte Jesus nicht beeinflussen. Er war tot. Und dann kommt dieser Mann, Josef von Arimathea, und er bat darum, das machte man eigentlich so nicht. Und eigentlich hätten die das auch nicht erlaubt. Es war nicht so Sitte. Aber er bat darum, den Leib Jesu zu nehmen zu dürfen und hat ihn dann in reines Leinentuch gewickelt und hat ihn in sein eigenes, neues Grab gelegt. Und das war eigentlich, wenn man weiß, was das bedeutet, ne, die Gräber, die man gebaut hat damals und das Geld, das man reingesteckt hat, das war wie ein Stück ein Vermächtnis, das war wie ein Stück Erbe, das man da hinein investiert hat. Und das hat er einfach so für Jesus dahin gegeben, weil er gemerkt hat, Gott rührt ihn dahin an, dass er das machen soll. Und als letztes, oh, das war zu schnell, wir machen es nochmal. Ja. Weil es so schön war. Die Auferstehung. Und die Auferstehung, und da spricht auch wieder Messias selbst, Jesus selbst, in den Psalmen, Ich habe den Ewigen stets vor mich gestellt. Ihr müsst euch das mal vorstellen, die Psalmen. David hat viele der Psalmen geschrieben. David im Alten Testament, ein Urgestein des Alten Testamentes, kannte Jesus. Und er hat geschrieben, was er ihn hat sagen hören. Jesus hat gesagt, ich habe den Ewigen stets vor mich gestellt, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum erfreut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Denn meine Seele wirst du dem Scheol, dem Totenreich, nicht lassen. Wirst nicht zugeben, dass dein Frommer, oh nein, die Verwesung sieht. Was habe ich getan? Gut, entschuldigt. Und die Bestätigung in Lukas 16, 5 und 6. Sie betraten die Grabhöhle und bemerkten dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem strahlend weißen Gewand. Die Frauen erschraken sehr, aber der Engel sagte, habt keine Angst. Ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde? Er ist nicht mehr hier. Er ist von den Toten auferstanden. Seht, das ist die Stelle, an der sie ihn niedergelegt haben. Und in Matthäus 28... sollte da eigentlich noch stehen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Und die Stelle, ich mache noch mal den Schritt zurück, die Stelle in Psalmen, auch wenn David es geschrieben hat, es kann sich nicht auf David beziehen, denn David hat die Verwesung gesehen. Es ist eindeutig, dass er gestorben ist, dass es ein Grab gibt, dass man sogar auch immer noch, wenn das alles so ist, dass es dieser Ort genau ist und dieses Grab genau ist, aber das soll so sein. Ich war dort noch nie. Das soll das Grab von David sein. Er hat die Verwesung gesehen. Und Leute, wisst ihr, diesen Fakt der Auferstehung und das ganze Leben von Jesu, das ist das, was den Jüngern die Kraft gegeben hat. Sie sind Jesus dann begegnet und über 500, 5000, ich weiß gar nicht, wie oft Jesus dann noch Menschen begegnet ist nach seiner Auferstehung. Er hat mit denen geredet, er hat mit denen gegessen, er hat bei denen übernachtet, er hat sie die Wunden berühren lassen, er hat sich ihnen gezeigt, um zu beweisen, ich bin es wirklich, ihr könnt mir glauben. Alles, was ich gesagt habe, ist wahr. Und die Erfüllung dann mit dem Heiligen Geist hat den Jüngern die Kraft gegeben, die Wahrheit offen zu sagen. Und das berichtet dann auch das Lukas-Evangelium. Und das, da möchte ich euch wirklich Mut machen, weil das passiert heute wirklich noch genauso. So reagiert Jesus, so erlebe ich Jesus. Die Szene ist die, dass kurz vorher ist Jesus den Emmaus-Jüngern begegnet. Er hat sich ihnen gezeigt, sie haben miteinander geredet, sie waren überrascht. Er hat gesagt, meine Güte, wir haben es eigentlich fast bis zum Ende haben wir es nicht gecheckt, dass der das wirklich ist. Und zwei von diesen Emmaus-Jüngern kommen zu den Jüngern Jesu und berichten ihnen, was sie erlebt haben und was Jesus getan hat. Und dann plötzlich, und während sie noch sprachen, stand Jesus plötzlich selbst mitten unter ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Doch sie hatten schreckliche Angst, weil sie dachten, sie sehen einen Geist. Warum fürchtet ihr euch so, fragte er. Warum zweifelt ihr, wer ich bin? Seht euch meine Hände an, seht euch meine Füße an. Ihr könnt doch sehen, dass ich es wirklich bin. Berührt mich und vergewissert euch, dass ich kein Geist bin. Denn ein Geist hat keinen Körper und ich habe einen, wie ihr seht. Und dann sagt er, als ich bei euch war, habe ich euch erklärt, dass alles, was bei Mose und bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht, in Erfüllung gehen muss. Nun öffnete er ihnen den Blick für das Verständnis der Schriften. Er sagte, vor langer Zeit wurde aufgeschrieben, dass der Christus leiden und sterben und am dritten Tage auferstehen muss. Geht in seinem Namen zu allen Völkern. Angefangen in Jerusalem, ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Und für all dies seid ihr meine Zeugen. Und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Und das ist beeindruckend, weil er unseren Zweifeln mit der Tatsache seiner Person begegnet. Damals schon und heute noch haargenauso. Wenn wir Zweifel haben und nicht wissen, er begegnet uns mit der Tatsache seiner Person. Und es gab in meinem Leben gab es zwei Zeiten, wo das wirklich prickelnd, kritisch war. Und die eine Zeit ist gewesen, da war ich so 17, 18 Jahre alt in Chemnitz in der Landeskirche. Und da ist viel Gutes passiert, viele Aufbrüche, viel Heiliger Geist habe ich erlebt. Ich habe wirklich viel gelernt. Aber es gab Situationen, wo ich gedacht habe, wenn das wirklich Gott ist, wenn es wirklich davon abhängt, wenn ich für jemanden bete, ob ich meine Hand so halte oder so halte, wenn Gott davon abhängig ist, ob er ihn heilt, dann kann das doch nicht Gott sein. Nur ein Beispiel. Und das hat mich alles so tief erschüttert, was ich dort erlebt habe, dass ich gedacht habe, Gott ist echt ein menschengemachtes Ding. Absolut. Und wenn das Gott ist, dann will ich mit dem nichts mehr zu tun haben. Und ich habe wirklich einen Cut gemacht. Ich habe wochenlang, bin ich nicht in die Gemeinde gegangen. Ich habe nicht gebetet. Ich habe Gott komplett links liegen lassen. Ich habe mich mit den Freunden nicht mehr getroffen. Also ich habe wirklich, ich wollte das hinter mich lassen. Aber das, was ich gemerkt habe, ist, dass da so eine Leere in mir entstanden ist. Von diesem Moment an, wo ich gesagt habe, und tschüss. Und irgendwann habe ich das nicht mehr ausgehalten. Und ich weiß es noch wie heute. Es gibt solche Momente, da kannst du dich noch so genau daran erinnern. Das ist, ja, absolut eindeutig. Ich weiß noch, in welchem Haus ich saß, in dem Hausflur, in dem Treppenhaus. So ein altes, verfallenes, fast verfallenes Haus. Und ich da saß und gesagt habe, okay Gott, ich kann einfach nicht mehr. Also so wie ich jetzt gerade weitermache, kann ich nicht. Okay, ich habe das erlebt. Aber wenn es dich wirklich gibt und wenn du wirklich bist, dann will ich wissen, wie du bist. Dann will ich nicht über einen Menschen, über den Umweg Mensch wissen, wie du bist und ob du gut bist oder lieb bist oder vertrauenswürdig bist. Dann will ich es von dir wissen. Und dann zeig mir das bitte. Aber ich kann nicht mehr ohne dich. Ich will dich, aber ich will dich echt. Und diese Zeit hat mich echt gelehrt, einen Unterschied zu machen zwischen dem, was Menschen manchmal tun und sagen, dass es halt wirklich menschlich ist oft. Dass Menschen auch Fehler machen können, auch wenn sie an Gott glauben, auch wenn sie es sonst wie gut gemeint haben. Dass da aber auch ein Haufen Mist passieren kann. Und dass es wirklich wichtig ist, dass ich auf Gott höre, dass ich Gott kenne, dass ich selber von Gott höre. Und das hat mich extrem herausgefordert. Und das war nicht mehr so schön weich, kuschelig, sicher. Und dass ich mich bei jemandem anlehnen konnte und sagen konnte, oh, hilf mir bitte und oh, kannst du für mich beten und oh, kannst du? Und erklär mal, sondern ich musste echt Gott fragen. Und da kam erstmal eine lange Weile nichts, aber dann kam es. Und genauso dann auch die andere Zeit, die ich hatte. Ich bin dann zum Studieren nach Dresden gekommen und habe hier, weil ich dann wirklich das erste Mal alleine auf meine eigenen Füße gestellt war und alles Mögliche auch erlebt habe und erfahren habe, habe ich gesagt, okay Gott, ich treffe hier wirklich nochmal eine neue Entscheidung für dich, 100% für dich. Vorher habe ich viele Bereiche so für mich behalten, wo ich dachte, da will ich bestimmen. Wenn ich später mal heirate, das will ich bestimmen. Das will ich nicht, dass das Gott mir das sagt. Am Ende mag ich den Typen gar nicht. Aber ich muss den heiraten. Es ist anders gekommen. Aber ich habe das wirklich für mich behalten. Ich wollte das nicht hergeben. Und ich habe gemerkt, wie ich an meine Grenzen gekommen bin und nicht weiterkam und komplett stecken geblieben bin, bis Gott mich echt wortwörtlich auf die Knie hat fallen lassen und mich hat sagen lassen, okay Gott, dann gebe ich dir den Bereich halt auch das Thema Finanzen übrigens, dann gebe ich dir das halt, dann heirate ich halt, wen auch immer du mir gibst, dann musst du mir auch die Liebe, aber geben bitte, denn wenn ich sie nicht habe, dann habe ich sie nicht, dann musst du das machen. Und Gott hat aber schon was ganz anderes in petto gehabt, der wollte einfach nur, dass ich ihm vertraue. Und das ist halt wirklich passiert. Und das, genauso das, was ich euch hier vorgelesen habe, das habe ich erlebt in diesen Zeiten. Ach, und das andere habe ich euch jetzt verschwiegen, genau. In meiner Studiumszeit war das nämlich so, dass ich mich so ein bisschen auch gefragt habe, die ganzen Studenten, alle Leute um mich herum, denen geht's gut. Also welchen Unterschied habe ich in meinem Leben mit Gott? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Welchen Unterschied habe ich in meinem Leben mit Gott? Wo geht's mir besser? Weil ich an Gott glaube. Dass ich zum Beispiel niemals krank werde. Nee, ich wurde krank. Ich habe finanzielle Nöte gehabt. Ich habe Zweifel gehabt. Ich habe Liebeskummer gehabt. Ich habe mich mit Menschen gestritten. Alles das. Mir ging es also nicht anders als denen. Und denen ging es sogar noch manchmal besser. Also bitteschön, welchen Sinn hat das, dass ich dann noch an Jesus glaube? Nur hier hatte ich schon aus der Erfahrung vorher gelernt. Und ich habe keinen Cut gemacht. Sondern ich habe wirklich Gott sei Dank gesagt, okay Gott, ich verstehe es nicht, aber ohne dich leben will ich nicht. Bitte erklär es mir, ich will es wissen. Ich will wissen, wie du darüber denkst, welchen Sinn mein Leben hat. Ich will wissen, welchen Sinn es macht, dass ich an dich glaube. Und ich weiß es. Und es macht einen Unterschied, was meine Einstellung angeht. Es macht einen Unterschied, wie ich mit Problemen umgehe. Ich wackel immer noch. Gerade was das Finanzielle angeht. Das ist mein großer Punkt, wo ich echt immer Schiss habe. Aber ich habe Gott durch so viele Zeiten schon erfahren. Und ich weiß, ich kann ihm wirklich vertrauen. Und ich soll mich dafür entscheiden, damit ich es wieder erlebe, dass er doch recht hat, dass er mich doch versorgen kann. Und das ist so, was hier halt beschrieben steht. Das ist das, wie er uns begegnet. Und das ist etwas, was ich euch gerne mitgeben möchte. Das sind diese vier Punkte, die wir in der Bibelstelle vorher so wunderbar zusammengefasst finden. Es ist einmal, wenn wir Zweifel haben, dann begegnet er uns mit seinem Frieden. Ne, ihr erinnert euch, seine Aussage, Friede sei mit euch. Das ist das Erste, was er uns gibt. Diesen Frieden und seine Gegenwart zu spüren. Seht euch meine Hände an, seht euch meine Füße an. Ihr könnt doch sehen, dass ich es wirklich bin. Genau das macht Gott. Merkst du es? Ich bin da. Ich bin direkt neben dir. Viel näher, als du denkst. Die Begegnung mit ihm also. Und dann später, als ich bei euch war, in der Bibelstelle in Lukas 24 sagte, als ich bei euch war, habe ich euch erklärt, dass alles, was bei Mose und bei den Propheten in den Psalmen über mich steht und so weiter und so fort. Also er gibt Antworten auf Fragen und er schafft Aha-Effekte. Dinge, die wir vielleicht tausendmal gelesen haben, fallen dann plötzlich wie so mit einem Marker markiert auf und man denkt, alles klar, das habe ich so noch nie gesehen. Mann, ey, hätte ich schon eher drauf kommen können. Oder man freut sich einfach. Und das Dritte, er hört dabei nicht auf. Ne? Wir haben Zweifel, er begegnet uns, er gibt uns Antworten, aber er hört da nie auf. Es geht immer weiter bei Jesus. Und das ist, dass er uns Lebenssinn gibt, dass er uns Berufung gibt, dass er uns Beauftragung, Ausrichtung gibt. Und das sagt er hier in dieser Bibelstelle in Lukas, geht in seinem Namen zu allen Völkern, angefangen in Jerusalem, ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Für all dies seid ihr meine Zeugen. Also es ist nicht nur dieses Reagieren auf die Gegenwart, auf das, was gerade bei dir, bei mir abgeht, sondern auch immer noch der Blick nach vorne. Ich habe was für dich. Ich kann dich gebrauchen, du bist ein klasse Typ, du bist ein klasse Mädel, ich brauche euch. Ich möchte mit euch zusammenarbeiten, ich möchte mein Königreich bauen und ich habe viel in dich hineingelegt. Und er geht noch weiter. Er sagt nicht nur, hier hast du einen Job, jetzt mach mal, sondern er gibt alles dazu, was wir brauchen, um es überhaupt auch zu schaffen. Und das ist das, was er in der Lukas-Stelle sagt mit, und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden. Ne? Er gibt Ausrüstung, er gibt Mut, er gibt Zuversicht. Und das ist ein Fakt. So begegnet uns Jesus. Und das ist dieses Bild, das, als ich mich mit dem Thema befasst habe, was man vielleicht vorher immer so ein bisschen schon irgendwie ahnt, ja, Jesus ist überdimensionaler, ist größer, als wir uns vorstellen können. Und es gibt ja auch diese Bibelstelle, er ist höher als unser Verstand. Aber was heißt das? Und erfahren können wir das wirklich auf vielfältige Art und Weise. Indem wir die Bibel lesen, indem wir merken, wow, der ist wirklich im Alten Testament. Ne? Die Prophetien und die Bestätigung, das ist wirklich wahr. Das ist die Ewigkeit umspannend. Er war da von Anfang an. Er hat einen Plan. Und wir dürfen dabei sein. Und wir haben den freien Willen. Und sein Plan funktioniert. Doch, immer wieder. Also es ist beeindruckend, welches gewaltige Bild von Jesus da bei uns entsteht. So persönlich er ist, so gewaltig, so überdimensional groß er ist. So sehr er das ganze Universum und alles im Blick hat, so sehr uns doch auch und unsere kleinen Probleme und unsere kleinen Zweifel und Gedanken und auch die großen. Nichts ist für ihn zu klein, nichts für groß. Zu groß. Also es ist für mich, es ist beeindruckend und ich hoffe für euch auch. Und das Interessante ist auch, was er sagt, ist wirklich grundlegend anders, als was jeder gute Lehrer und Weiser über die Jahrhunderte gesagt hat. Die meisten haben immer gesagt, okay, das hier ist die Wahrheit und dahin könnt ihr auf die und die Art und Weise kommen, müsst ihr das und das tun und den Weg gehen. Das, was Jesus sagt, ist, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater als durch mich. Niemand kann wirkliches, echtes Leben bekommen als durch mich. Jesus. Also begegnet ihm. Lasst uns ihm begegnen. Egal an welchem Punkt in eurem Leben ihr steht, lasst uns ihm begegnen. Weil das gibt die Antwort. Das gibt den Blick, die Offenbarung, die Ausrüstung, die Ausrichtung und die Dimension. Welche Ehre das ist, dass wir mit ihm zusammenarbeiten können. Genauso. Also, wenn du es noch nicht getan hast, dann nimm die Einladung von Jesus an. Weil Jesu Worte vertrauenswürdig sind. Amen.